ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Kanada, da denken viele sofort an Wälder, Rockies, Bären. Dieses Land sieht aus wie ein riesiger Abenteuerfilm, dass man vielleicht mit Holzfällerhemd und Trekkingstiefeln durchwandern kann. Nur, welche Bilder, welche Geschichten von einem Land sieht man eigentlich, wenn man den Blick schweifen lässt, und welche eher nicht? Gibt's noch eine andere Geschichte, ein anderes Kanada, das viele gar nicht kennen? Genau danach suchen wir heute zwischen Hamburg und Haiti, diesmal mit Philipp Abresch. In Kanada war für uns unterwegs Michael Marek. Grüß dich, Michael.
Moin, Philipp.
Du warst in Vancouver und so viel können wir schon verraten, glaube ich. Du warst auch mit dem Zug unterwegs, nicht nur in der Stadt, auch auf dem Plattenland.
Auf dem Plattenland, 1000 Kilometer von der Westküste, vom Pazifik bis nach Banff, dem legendären Banff in den Rocky Mountains.
Warum hat es dich diesmal nach Kanada gezogen? Was wolltest du dort erleben, sehen, entdecken?
Mich hat vor allem interessiert, wie Kanada gerade mit seiner Geschichte umgeht. Und Vancouver ist dafür wirklich ein wunderbarer, ein spannender Ort. Die Stadt ist wie ein Schaufenster, würde ich sagen, weil dort viel zusammenkommt, viel unterschiedliche Welten auch aufeinander prallen. Einmal geografisch, der Pazifik, die Rockies, du hast es erwähnt, aber viele asiatisch-chinesische Einflüsse, eine große Community, die indigene Kultur, ganz wichtig für Kanada, viele Hightech-Unternehmen und alles liegt nah beieinander. Und gleichzeitig geht es auch um große gesellschaftliche Fragen, Erinnerung, Identität, Erzählung. Welche Geschichten werden ausgeblendet? Welche sind sichtbar? Was gehört zur kanadischen Identität heute? Und ich wollte so ein bisschen nicht dieses klassische Kanada-Tourismusbild mit dem Camper unterwegs mir anschauen, sondern ein bisschen dahinter schauen. Und Vancouver ist wie ein Brennglas dafür.
Vancouver, wie würdest du diesen Ort beschreiben? Wie hast du Vancouver erlebt?
Salzig.
Salzig.
Weil er
und windig vielleicht.
Und windig auch. Liegt am, also fast am Pazifik. Vancouver Island liegt noch davor. Wunderbar. Aber im Hintergrund die Skyline. Hinter der Skyline tauchen schon die Rockies auf. Schneebedeckte Berge. Die Stadt wirkt ja sehr modern, wie ich finde. Ausgesprochen liberal, offen in der Haltung der Bevölkerung. Und gleichzeitig ist Vancouver extrem international. Man weiß, dass weniger oder knapp die Hälfte der Bevölkerung nicht in Kanada geboren wurde. Man hört das auf den Straßen, viele Sprachen, nicht nur Englisch. In der Restaurantszene sieht man das eben auch, ganz viel asiatisch. Und gleichzeitig gibt es eine interessante, nachhaltige Architektur, moderne Architektur, viele Fahrradwege und eine starke Tech-Szene, also viele Tech-Unternehmen. Und gleichzeitig sieht man aber auch in Vancouver die Schattenseiten. Alles andere ist vielleicht sehr glitzernd, aber Obdachlosigkeit siehst du, Armut, extrem hohe Mieten, die Leute können sich das fast gar nicht mehr leisten. Du siehst die Folgen der Drogenkrise, nicht nur in Amerika, auch in Kanada existiert das. Und dieser Gegensatz aber, der macht das eigentlich interessant. Und ich wollte nicht diese schöne Postkartenkulisse mir anschauen, sondern diesen Ort von Widersprüchen für mich selbst auch entdecken.
Du hast dich auf Spurensuche begeben.
Ja, Spurensuche ganz konkret. Ich habe Stadttouren gemacht, zum Beispiel in Vancouver. Eine sogenannte Talking Trees Tour, sprechende Bäume. Das war wirklich wahnsinnig spannend, weil es nicht nur um die Natur geht, sondern um den Regenwald und die Pflanzenwelt aus der Perspektive der einheimischen First Nations. Ich war mit einer jungen Frau unterwegs, die mir ihre Kultur gezeigt hat. Und andererseits war ich unterwegs und habe mir angeschaut Murals, Mural Art, Häuserwände, die
Wandgemälde.
Wandgemälde, ganz genau. Riesig groß, überall in der Stadt. Die erzählen von Migration, das ist Teil von Vancouver, Teil von Kanada. Die erzählen von der Kolonialgeschichte, von der britischen Kolonialgeschichte und von Menschen, die sonst kaum gehört werden in dieser Stadt. Und das hat mich fasziniert. Kunst findet nicht nur im Museum statt, sondern auch im öffentlichen Raum. Und da geht es schnell auch um politische Fragen. Auf wessen Land leben wir eigentlich? Also wir, die Menschen aus Vancouver. Wem hat das gehört? Wer wurde enteignet? Also hochaktuell und die Wandbilder sind so eine Art Gedächtnis, so eine Art öffentliches Archiv.
Yesterday somebody whacked out my mural. That energy will make you niggas move to Europe. But it's regular for me, yeah, that's for sure. The love and hate is definite without a cure.
And then the outside became this one collaborative jewel tone art piece, inspired by really the mural and urban art.
Natalia Lebedinskaya ist Kunsthistorikerin und war viele Jahre Kreativdirektorin des Vancouver Mural Festival, eine der wichtigsten Veranstaltungen für urbane Kunst in Nordamerika. Dort entwickelte sie Projekte, die Kunst, Architektur und Stadtgeschichte miteinander verbinden. Heute führt sie uns als Guide durch das Viertel.
Where we are is in Mount Pleasant, which has been traditionally an industrial area.
Wir sind hier in Mount Pleasant, einem Viertel, das lange industriell geprägt war. Heute ist daraus ein kreativer Ort geworden, mit Animationsstudios, Gaming-Industrie, Biotech-Unternehmen.
Und dazwischen ein altes Motel, zweistöckig mit umlaufendem Balkon. Ein Ort wie aus der Zeit gefallen. Früher übernachteten hier Durchreisende. Zimmer mit Blick auf Parkplatz und Straße, Neonlicht mit der leicht verlorenen Atmosphäre wie in einem Bild von Edward Hopper. Heute arbeiten hier Künstlerinnen und Künstler aus Vancouver und Umgebung, auch Natalia Lebedinskaya.
Das Motel sollte ursprünglich abgerissen werden. Dann beschlossen Stadtentwickler und Künstlerorganisationen, das Gebäude anders zu nutzen. Jetzt sind hier Studios untergebracht, in denen über 70 Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Die Fassade ist ein großes Gemeinschaftskunstwerk. Ein Gebäude, das selbst zur Kunst geworden ist.
Ja.
Vancouver hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Städte für Murals, also großflächige Wandmalerei in Nordamerika, entwickelt. Hunderte Kunstwerke sind entstanden. Sie hängen nicht in Museen, sondern inmitten der Stadt, an Hausfassaden, auf Parkplätzen, in großen und kleinen Straßen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Kunst im Vorbeigehen und zugleich eine sichtbare Spur im Stadtraum.
It is large-scale painting and it's either using traditional acrylic paint.
Murals sind großformatige Malereien, meist mit traditioneller Acryl- oder Sprühfarbe ausgeführt. Also etwas, das an einem Gebäude entsteht, aber nicht in ein Atelier passen würde. Entscheidend ist, dass Kunst Teil der Stadtarchitektur wird und des urbanen Erlebens.
It becomes a part of the architecture, it becomes a part of the urban landscape and the urban experience.
Kunst im Alltag zwischen Supermarkt und Bushaltestelle. Viele dieser Arbeiten entstehen geplant und kuratiert, oft in enger Zusammenarbeit mit den Menschen, die in den Vierteln leben. Im Großraum Vancouver gibt es mittlerweile über 500 solcher Murals. Kunst als Alltagserfahrung und als Spiegel gesellschaftlicher Veränderung. Denn Vancouver ist eine Stadt der Gegensätze, mit extrem hohen Mieten, wachsender Ungleichheit und kultureller Vielfalt. Und es sind Häuserwände, die davon erzählen.
Viele Arbeiten entstehen zusammen mit Gemeinschaften, die sonst wenig sichtbar sind. Indigene Communities oder migrantische Gruppen. Sie erzählen von Landraub, Kolonisierung und Identität. Daneben gibt es auch abstrakte Arbeiten und dekorative Kunst. Alles existiert nebeneinander, wie ein Ökosystem.
But it creates an ecosystem, right?
Soziale Missstände, benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Freiheitskämpfe sind Hauptthemen dieser Kunstform, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstand. Heute verbreiten sich diese Bilder weltweit über soziale Medien, auch in Vancouver. Mehr als die Hälfte der Einwohner hat internationale Wurzeln. Diese Vielfalt spiegelt sich auch an den Wänden, erklärt Kunsthistorikerin Natalia Lebedinskaya.
Before Vancouver Mural Festival came to be in 2016, the majority of murals in
Bevor das Vancouver Mural Festival 2016 gegründet wurde, gab es oft stereotype Kleinstadtmotive. Berge, Adler, ein bisschen Geschichte, Wale und Vögel. Diese Murals waren alles andere als zeitgenössische Kunst. Erst mit dem Vancouver Mural Festival kam mehr Vielfalt. Abstrakte Arbeiten, figurative Kunst. Das hat die Stadt verändert.
The founding team of the Vancouver Mural Festival really came here, well, kind of changed how murals were done.
Das Vancouver Mural Festival war lange eine zentrale Plattform. Es brachte internationale Künstler nach Vancouver, förderte lokale Projekte, machte Wandmalerei sichtbar. 2025 wurde der Festivalbetrieb eingestellt. Einige Projekte werden jedoch unabhängig fortgeführt. Ein paar Straßen weiter, ein Parkplatz, daneben Müllcontainer und Graffiti über Graffiti in mehreren Schichten. Darauf eine riesige Antilope, am Rand der Wand ein Schriftzug, ein Name: Holden.
With this parking lot graffiti piece, it is actually a living memorial to Holden Courage, who was a young graffiti writer.
Das Graffiti ist ein Denkmal für Holden Courage, einem jungen Künstler, der an einer Überdosis gestorben ist. Die Opioidkrise ist in Vancouver allgegenwärtig. Menschen sterben täglich. Holdens Mutter gründete zusammen mit dem Moral-Festival einen Fonds. Jedes Jahr werden Künstlerinnen und Künstler bezahlt, um neue Kunstwerke zu schaffen. Als Erinnerung an Holden und seine Arbeit.
Moral Festival to create this annual project to commemorate his life and his work.
Drogen wie Fentanyl prägen Vancouver seit Jahren. 2025 starben knapp 240 Menschen an den Folgen toxischer Drogen. Auch das findet seinen Ausdruck im Stadtraum. Nicht als offizielles Denkmal, sondern als Spur, Mural Art, als Trauerarbeit, als Erinnerung. Und sie kann Fragen stellen. Eine davon steht nur ein paar Straßen weiter entfernt auf einem riesigen Wandgemälde.
Vancouver especially, this is territory that is not covered by legal agreements between the indigenous people and the crown.
In Vancouver gibt es keine historischen Verträge zwischen den indigenen Völkern und der britischen Krone. Das verleiht ihrer Kunst im öffentlichen Raum besondere Bedeutung. Das Wandbild, vor dem wir hier stehen, fragt in zwei indigenen Sprachen: Wessen Land betreten wir hier? Ist das unser Land? Und die einfache Antwort lautet: Ja. Das Land gehört den First Nations.
Is this our land? And of course, easy answer is yes. Yes, it is their land.
Lange war diese verdrängte Geschichte im Stadtbild wenig präsent. Heute wird sie durch Mural Art sichtbar, in Farben, Mustern, Schriftzeichen. Murals werden zu politischen Statements, leise, aber unübersehbar. Viele erzählen von kolonialer Geschichte, Identität und Zugehörigkeit. Andere von Migration und Gentrifizierung. Vielleicht ist es das, was diese Kunstform ausmacht. Sie verlangt keine Eintrittskarte, keine Öffnungszeiten. Wer in Vancouver unterwegs ist, bewegt sich durch ein offenes Archiv.
Tja, dass Vancouver diesen Raum öffnet und zugänglich macht, das zeigt mir, dass es alles andere ist als eine Stadt von gestern eigentlich, ne? Eher eine sehr moderne, zukunftsgerichtete, so wirkt das auf mich, was du gerade erzählt hast. Und wie sie die Vielfalt feiert, das ist so ganz anders als das, was wir neuerdings aus den USA hören.
Ganz gewiss. Kanada steht nicht zufällig in Opposition halt auch zur USA derzeit. Ja, und Vancouver vermittelt wirklich ein anderes, sehr liberales, gesellschaftliches Klima. Das zeigen eben auch diese Murals, dass die öffentlich zugänglich sind, gemeinsam mit indigenen Künstlern entstanden sind, mit migrantischen Communities. Dadurch wird sichtbar, wer die Stadt geprägt hat, welche Geschichten, welche Spuren überall zu sehen sind. Und Kanada versteht sich ja als Einwanderungsland, nicht umsonst. Und zugleich kannst du aber auf diesen Murals auch sehen, es läuft nicht alles harmonisch, nicht konfliktfrei, sondern da geht es um Rassismus, soziale Ungleichheit, die koloniale Vergangenheit. Und was auch unübersehbar ist, das müssen wir auch in so einer Reisesendung wie zwischen Hamburg und Haiti erwähnen. In den letzten Jahren, die Weltöffentlichkeit, kann man ja sagen, war entsetzt darüber. Das waren die Funde anonymer Kindergräber in den kanadischen Internatsschulen, auch in Vancouver, auch während der Zugreise in Orte, durch die ich gefahren bin. Diese von Kirchen im Auftrag des Staates betriebenen Heime sollten die indigenen Kinder ihrer eigenen Kultur entfremden. Viele starben dort durch Gewalt, durch Krankheiten. Und viele junge Indigene, die ich getroffen habe, die konnten nicht mal mehr ihre eigenen indigenen Sprachen mehr sprechen. Also das ist ein Thema und das findet man in der Stadt auch öffentlich sichtbar. Auf Plakaten vor Kirchen, öffentliche Gebäude, Mahnmale, das ist sichtbar in der Stadt.
Michael, du bist von Vancouver aus mit dem Zug weiter hinaus aufs Land durch endlose Weite, so stelle ich mir das vor, statt Häuserschluchten. Schönes Gefühl, dem Horizont entgegenzufahren?
Absolut. Kaum ist man aus Vancouver raus, verändert sich die Landschaft komplett. Man kommt durch ganz unterschiedliche Vegetationsgebiete, Regenwald, Halbwüsten, später die Rocky Mountains bis 4000 Meter hoch. Und plötzlich diese Weite, von der du sprichst, die man zwischendurch hat. Man sitzt im Zug, schaut stundenlang auf die Flüsse, Wälder, man sieht exotische Tiere. Und gleichzeitig das Faszinierende ist, dass es unglaublich langsam zugeht. 50 Stundenkilometer. Entschleunigung heißt das ja heute im Werbedeutsch.
Slow traveling.
Slow traveling, du sagst es. Heute wollen wir ja alle möglichst schnell irgendwo hinkommen, wenn es geht mit der Bahn. Aber im Zug wird das Unterwegssein eigentlich selbst zum Erlebnis, in dieser Langsamkeit. Man sitzt die ganze Zeit wie in so einem Aussichtsbalkon. Aber verrückt war schon, meine Mitreisenden waren ständig nur am Fotografieren. Das hat mich schon ein bisschen belustigt.
Du warst auf Spurensuche, aber eine ganz andere, richtig?
Ja, eine ganz andere Art von Spurensuche. Denn diese spektakuläre Landschaft und die Eisenbahnstrecke erzählen selbst, manche würden sagen, von einer verdrängten Geschichte. Denn die Bahnlinie durch die Rockies gilt als ein nationales Symbol für Kanada. Das hat den Zusammenhalt des Landes erst entstehen lassen. Ohne diese Verbindung zwischen Ost und West, zwischen Pazifik und Atlantik, wäre wahrscheinlich das Land Kanada in dieser Form kaum entstanden. Aber gebaut wurde diese Strecke unter extremsten Bedingungen. Mit chinesischen Arbeitsmigranten, die unter sehr schlechten Verhältnissen gelebt haben, schlecht bezahlt wurden, viele starben. Und deren Geschichte ist lange, lange nicht erzählt worden. Und das wollte ich ein Stück.
Morning, ladies and gentlemen. Welcome to Rocky Mountain here, Vancouver.
Alle einsteigen, ruft der Zugbegleiter. Ein Dudelsackspieler verabschiedet die Gäste.
I do want to welcome you on board the Rocky Mountaineer. We are the world famous award winning luxury travel here from the beautiful coastal city of Vancouver all the way to our final destination in Banff. Who's excited for Banff tomorrow?
Es ist früher Morgen in Vancouver. Über dem Bahnhof liegt der salzige Geruch von Meer und Diesel. Möwen kreisen über den Gleisen. Nur wenige Straßen entfernt beginnt der Pazifik. Auf dem Bahnsteig stehen die blau-weiß-goldenen Waggons des Rocky Mountaineer.
Ich bin Zugmanagerin auf dem Rocky Mountaineer. Wir sind ein Tageszug, das heißt, unsere Gäste schlafen nicht an Bord.
Caitlin Lamp arbeitet seit Jahren an Bord des Rocky Mountaineer. Der Luxuszug sei kein Transportmittel, sagt sie, sondern ein Erlebnis für sich.
Unsere Gäste verbringen den Tag im Zug und übernachten abends in Hotels entlang der Strecke. Es geht bei uns um den Service an Bord und das Essen, während draußen diese außergewöhnliche Landschaft vorbeizieht.
2 Tage dauert die Fahrt von der Pazifikküste bis in die Rocky Mountains, knapp 1000 Kilometer von Vancouver nach Banff. Nicht das Ankommen zählt, sondern das Unterwegssein. Je weiter der Zug ins Landesinnere fährt, desto stärker wechselt die Landschaft. Aus Regenwald wird Halbwüste. Die Orte und Sehenswürdigkeiten tragen klangvolle Namen. Boston Bar, Hell's Gate oder Blue River. Besonders eindrucksvoll sind die Pyramid Falls am Mount Robson mit knapp 4000 Metern, der höchste Berg der kanadischen Rockies.
Wir verlangsamen den Zug an solchen besonders eindrucksvollen Stellen. So haben unsere Gäste die Möglichkeit, die Orte zu erleben und von beiden Seiten des Zuges zu fotografieren.
Kodak Speed nennen das augenzwinkernd die Mitarbeiter des Rocky Mountaineer. Der Zug fährt mit durchschnittlich etwa 50 Kilometern pro Stunde. Manchen Gästen ist das zu langsam, andere genießen genau diese Entschleunigung. Plötzlich ertönt über das Mikrofon die Stimme von Zugbegleiter Alex. Sofort wird es still im Wagen, denn alle wissen, jetzt heißt es aufzupassen. Look to the right. Unruhe im Wagen, Köpfe drehen sich, Kameras werden gezückt. Ein Bär? Nein, nur ein Elch.
There's a moose. That's exciting.
As we travel along, always looking out for wildlife, that's always.
Wir halten immer Ausschau nach Wildtieren, nach Fischadlern, die im Fluss jagen, nach Dickhornschafen, Bären und Elchen. Aber wir können nichts garantieren. Genau das ist das Schöne daran. Die Natur bleibt wild und unberechenbar. Es fällt schwer, das in Worte zu fassen. Es ist tatsächlich atemberaubend, ja, beinahe unbeschreiblich. Man hat einfach dieses Gefühl, ich bin hier an einem ganz besonderen Ort der Welt.
Wow, I'm in a really special place in the world.
Die Gäste an Bord des Rocky Mountaineer sind gut gelaunt, auch wenn die Stille der Natur durch das Dröhnen der dieselelektrischen Lokomotiven durchbrochen wird. Rund 6000 PS sind nötig, um den Zug auf über 1000 Meter Höhe zu bringen. Und wenn etwas nicht funktioniert, ist sofort jemand zur Stelle. Mechaniker Maurice Mayer.
There's so many different challenges. Every day is a new challenge.
Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Mal geht es um Türverkleidungen, mal um technische Probleme. Oft betrifft es die Klimaanlagen in den Panoramawagen oder die Toiletten, die mit einem Drucksystem funktionieren, ähnlich wie im Flugzeug.
I'm just like an airplane, very similar to an airplane.
Maurice Mayer ist so etwas wie die gute Seele des Zugs. Mit Schraubenzieher und Notebook ausgestattet, weiß er, an welchen Hebeln er ansetzen muss, wenn etwas nicht funktioniert und irgendwelche Schaltkreise ein temperamentvolles Eigenleben entwickeln. Um im 150 Meter langen Zug überall präsent zu sein, hat er eine neue Sportdisziplin entwickelt: Zugmarathon.
I start at 5.
Ich beginne meinen Arbeitstag um 5 Uhr morgens und bin oft der Letzte, der den Zug verlässt. Dabei kommen 35.000 bis 40.000 Schritte zusammen. Ein Marathon hat etwa 49.000.
Mittag im Rocky Mountaineer. Im Speisewagen werden Schweinefilet, Hühnerbrust und verschiedene Weine serviert. Im Hintergrund singt Gordon Lightfoot seinen Klassiker Canadian Railroad Trilogy.
In the wild, majestic mountains stood alone against the sun.
Oft ist der Zug das einzige Zeichen von Zivilisation in dieser ursprünglich wirkenden Landschaft. Strommasten, Werbeplakate, Autoschlangen, Fehlanzeige. Schließlich erreicht der Rocky Mountaineer den Banff National Park. Wenig später rollt er in die Kleinstadt ein, die im 19. Jahrhundert als Eisenbahnstation und Kurort entstand. Die Reisenden steigen aus, viele bleiben auf dem Bahnsteig stehen. Vor ihnen ragen die Gipfel der Rocky Mountains in den Himmel.
I think one of the ones that touched me deeply most was boarding the train one morning.
Einer der bewegendsten Momente für mich war eines Morgens beim Einstieg.
Brian Kozak arbeitet als Reiseleiter an Bord.
And the woman stepped inside the coach, literally put one foot into the coach.
Eine Frau setzte den ersten Fuß in den Waggon und begann plötzlich zu weinen. Ich war irritiert. Schließlich sollte das ja ein schöner Moment sein. Dann sagte die Frau, sie habe jahrelang gespart, um diese Reise mit ihrem Sohn zu unternehmen und könne es jetzt kaum glauben. Das hat mich tief berührt. Wir standen da und haben uns einfach umarmt. Für mich war das einer der schönsten Momente auf diesem Zug.
Michael, ich habe den Eindruck, nach dem, was ich so höre, das ist ein Land voller Horizonte. Wenn du nach links guckst Richtung Westen, hast du die endlosen Weiten des Pazifiks. Du guckst nach rechts Richtung Osten und hast die endlosen Weiten des Landes Nordamerika. Mit dem Zug da unterwegs zu sein, was war denn bis dahin dein schönster Moment auf dieser Reise?
Der schönste Moment ist wahrscheinlich das Reisen an sich, das Privileg, fremde, weit entfernte Orte zu sehen, Menschen zu treffen, mit denen zu sprechen. Aber es gab sicherlich ein Erlebnis, das fand ich schon sehr spannend. Neben mir saß eine ältere US-Amerikanerin, stellte sich heraus, sie ist eigentlich Vietnamesin, sie kam aus Vietnam, sie gehörte zu den Boat People, ist aus ihrer Heimat geflohen,
75,
ist dann in die USA gegangen, hat sich am Fließband in einer Fabrik durchgeschlagen. Ihr Englisch war immer noch nicht sonderlich gut, trotz all der Jahre, die sie schon in den USA lebte. Und ihre Tochter schenkte ihr diese Reise mit dem Rocky Mountaineer. Wirklich, die ist ja nicht nur luxuriös, die ist auch ziemlich teuer. Und für sie ging ein Lebenstraum in Erfüllung. Und diese Freude und diese Demut zu sehen, das zu erleben, das war berührend und ansteckend für mich und vielleicht auch einer der schönsten Momente.
Reisen mit dem Zug, das scheint mir auch eine Art Zeitreise zu sein auf den Schienen, die das Land verbunden haben und ja auch im Grunde bis heute irgendwie zusammenhalten, richtig?
Auf jeden Fall. Im 19. Jahrhundert war diese Strecke natürlich fundamental für Kanada. Erst dann wurde Kanada zu einem Staat, um die westlichen Provinzen British Columbia von Vancouver aus gesehen, politisch und wirtschaftlich an den Rest Kanadas anzuschließen. Aber gleichzeitig erzählt diese Strecke eben auch von der Kolonisierung des Landes. Denn die Strecke erschloss Gebiete, in denen indigene Menschen lebten, First Nations, und deren Gebiete wurden meistens enteignet. Und deswegen ist diese Geschichte auch ausgesprochen ambivalent, um die es geht. Der Zug bedeutete Fortschritt, Kanada entsteht, Nation Building, aber eben auch Verdrängung und Ausbeutung. Vor mir liegt ein historisches Foto. Im Zentrum ein Mann mit einem Hammer in den Händen. Um ihn herum stehen Männer in dunklen Anzügen und Zylindern. Sie blicken in die Kamera. Ein Moment für die Geschichtsbücher. Der letzte Schienennagel vollendet die transkontinentale Eisenbahn in Kanada. Das Foto entsteht am 7. November 1885 in den Bergen von British Columbia. Bis heute gilt es als symbolischer Augenblick. Die Schienen verbinden das Land vom Pazifik bis zum Atlantik.
Auf dem berühmten historischen Foto schlägt Donald Smith, der Direktor der Canadian Pacific Railway, den letzten Nagel ein in Craigellachy.
Kyle Miller ist Spezialist für kanadische Eisenbahngeschichte und Vorstandsmitglied der West Coast Railway Association.
Um ihn herum stehen Geschäftsleute und Ingenieure. Was fehlt, sind die chinesischen Arbeiter, die einen großen Teil der Strecke gebaut haben.
There's not a single Chinese-Canadian worker in the photograph.
Craigellachy kann man heute besuchen. Die Eisenbahnstrecke existiert noch immer. Heute reisen hier Touristen im Rocky Mountaineer. Sie fahren durch eine Landschaft von großer Schönheit und durch eine Geschichte, die bis heute nachwirkt.
It was long and miserable. They were...
Die Arbeit war hart und entbehrungsreich. Die Arbeiter wurden in äußerst einfachen Zeltlagern untergebracht. Sie arbeiteten praktisch von Sonnenaufgang bis Untergang. Die Canadian Pacific Railway stand unter enormem Zeitdruck, die Gleise zu verlegen. Wenn man sich einige der alten Fotografien ansieht, erkennt man, wie erbärmlich die Bedingungen für die chinesischen Arbeiter waren.
Gefährlich war die Arbeit ohnehin. Viele Baustellen lagen hoch über Schluchten. Tunnel wurden mit Dynamit in den Fels gesprengt. Historiker gehen davon aus, dass mehr als 1000 chinesische Arbeiter ums Leben kamen. Zwischen 1880 und 1885 arbeiteten über 15.000 Chinesen am Bau der Strecke in British Columbia.
They were given the most difficult tasks.
Sie wurden mit den schwierigsten und gefährlichsten Aufgaben betraut, auch weil sie als besonders billige Arbeitskräfte galten. Die Canadian Pacific Railway zahlte chinesischen Arbeitern etwa $1 pro Tag, europäischen und weißen Arbeitern hingegen rund $2.50. Die Chinesen verdienten damit weniger als die Hälfte. Viele hantierten mit Dynamit und Nitroglycerin, sprengten Tunnel in den Fels und verlegten Gleise in extrem unzugänglichem Gelände. Sie trugen die Hauptlast des Baus und galten zugleich als am leichtesten ersetzbar. Zeitgenössische Berichte sprechen davon, dass im Durchschnitt ein Arbeiter pro Streckenmeile starb. Diese Zahl gilt jedoch als nicht eindeutig belegt. Sicher ist, Tausende waren beteiligt und mindestens 1000 von ihnen kamen ums Leben.
And it's estimated that at least 1000 of them perished along the way.
Außerdem mussten die chinesischen Arbeiter für Nahrung, Kleidung und Ausrüstung selbst aufkommen. Diese Kosten wurden direkt von ihrem ohnehin niedrigen Lohn abgezogen. Europäische Arbeiter erhielten solche Leistungen oft gestellt. Die Chinesen waren damit faktisch in einem System gefangen. Und das bedeutete kaum eine Chance, Geld zu sparen oder die Arbeit zu verlassen. Vor Fertigstellung der Eisenbahn war vielen eine Rückreise nach China versprochen worden. Doch zahlreiche Auftraggeber hielten dieses Versprechen nicht ein. Tausende, die ihr weniges Geld nach Hause geschickt hatten, saßen plötzlich in Kanada fest. Viele blieben deshalb. Sie arbeiteten in Sägewerken, auf Farmen und in Fischereibetrieben entlang der Pazifikküste, erklärt Bahnhistoriker Kyle Miller.
That's the beginning of the growth of the Chinese community. So it's those immigrants from those early days after the completion of the railway.
Damit begann die chinesische Gemeinschaft zu wachsen. Es waren diese Einwanderer, die die ersten Chinatowns in Victoria, Vancouver und New Westminster gründeten, sich dauerhaft niederließen, eigene Geschäfte betrieben und wirtschaftlich erfolgreich wurden.
Were able to flourish and you know start their own businesses and be successful.
Die Reise vom Pazifik in die Rocky Mountains verläuft heute fast mühelos. Doch die Strecke entstand unter ganz anderen Bedingungen. Sie wurde durch Fels gesprengt, über Schluchten gebaut und entlang von Flüssen gelegt, die seit Jahrtausenden Lebensadern indigener Völker sind. Es ist eine Geschichte von Migration, Kolonisierung und Tourismus. Wie sie erzählt wird, ist bis heute umstritten. Das zeigt sich auch bei einer Reisenden aus Taiwan, die mit Ehemann und Tochter unterwegs ist.
Wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, berührt uns das sehr. Denn die Opfer und der Pioniergeist chinesischer Arbeiter haben maßgeblich zum Aufbau Kanadas und der Vereinigten Staaten beigetragen. Doch das wird bis heute oft unterschätzt. Viele wissen nur wenig über die Leistungen und Beiträge, die von Chinesinnen und Chinesen erbracht wurden.
Als die Strecke 1885 fertiggestellt wurde, feierten Politiker und Eisenbahndirektoren den Bau der Canadian Pacific Railway als nationales Ereignis. In Craigellachie wurde symbolisch der letzte Schienennagel eingeschlagen. Doch es war vor allem eines, eine Inszenierung, erklärt Zugbegleiter Alex.
Donald Smith war kein Arbeiter. Auf dem Foto wirkt der Eisenbahndirektor mit dem Hammer eher unbeholfen. Der berühmte Schlag war vor allem für das Bild gedacht. Der ursprüngliche Nagel wurde später ins Archiv gebracht. Beim Einschlagen soll Smith den Kopf übrigens verfehlt und den Nagel verbogen haben. Schließlich schlug ein unbekannter Arbeiter den letzten Schienennagel ein.
Michael Marek ist unterwegs in Kanada. Michael, wie viel chinesisches Erbe lässt sich heute eigentlich noch erkennen und lebt vielleicht auch noch fort?
Sehr viel, Philipp. Gerade in Vancouver hat heute eine der größten chinesisch geprägten Communities in ganz Nordamerika Das zeigt sich nicht nur im Stadtbild. Chinesische Schriftzeichen findet man überall. Natürlich chinesische Restaurants, Märkte. All das gehört zum Alltagsbild in Vancouver. Und Vancouvers Chinatown gehört auch zu den ältesten in Kanada. Viele Familiengeschichten von Menschen aus Vancouver reichen eben zurück bis in die Eisenbahner-Epoche Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dieses Erbe wurde lange unterschätzt, lange nicht angesprochen. Die chinesischen Arbeitsimmigranten waren unsichtbar. Und erst 2006, glaube ich, war das erste Mal, dass sich die kanadische Regierung offiziell entschuldigt hat bei den Nachkommen dieser Arbeiter, zum Beispiel für die sogenannte Head Tax. Das war eine diskriminierende Sondersteuer, die Chinesen zahlen mussten. Und auch das gehört alles zu dieser doch sehr, sehr langsamen Aufarbeitung der Vergangenheit.
Wir haben viel über Spuren gesprochen, heute in der Stadt, in Vancouver, in der Natur. Welche Spuren hat dein Trip nach Kanada bei dir hinterlassen, Michael? Was nimmst du mit von dieser Reise?
Also was mich besonders beeindruckt hat, dass es eine neue, junge Generation indigener Menschen gibt, die ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Ahnen ganz selbstbewusst thematisieren, aufgreifen, in den Tourismus gehen, Unternehmen gründen, aber ohne Vorwurf sind für das, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern sehr selbstbewusst und klar auftreten. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann ist es eine wunderbare Erfahrung, Murals, Wandgemälde in einer Stadt zu sehen, die nicht einfach nur dekorativ sind, irgendwie ein paar Blümchen, ein paar Bären, exotische Tiere, sondern die von dieser Geschichte erzählen, entlang der Straßenzüge. Das ist irgendwie besonders eindringlich gewesen. Und das in Verbindung zu diesen Rocky Mountains, zu dieser Fahrt durch die Weite, aber durch diese hohen und tiefen Täler und Berge, das war schon besonders beeindruckend und hat mich sehr berührt und hat mich sozusagen auf dieser Spur durch das Land geführt.
Besondere Reise. Ich danke dir sehr, Michael, dass du heute hier warst und von deiner Reise durch Kanada erzählt hast. War ausgesprochen spannend.
Vielen Dank, Philipp.
Das war zwischen Hamburg und Haiti. Und wenn ihr noch ein wenig weiterreisen wollt, ich habe gerade einfach mal Kanada eingegeben bei ARD Sounds. Bin wirklich baff, wie viele wirklich tolle Produktionen sich da finden. Vom Leben in der Einsamkeit der Arktis über Eisbären bis hin zum Whale-Watching vor Vancouver Islands. Alles dabei in ARD Sounds. Und genau da bei ARD Sounds gibt es auch uns zwischen Hamburg und Haiti. Wenn euch die Sendung gefallen hat, sagt's gerne weiter, abonniert uns und was mich auch brennend interessieren würde, kennt ihr noch andere Orte auf der Welt, wo wir mal auf Spurensuche gehen sollten, wo es sich lohnen würde, mal hinters Postkartenklischee zu gucken? Einfach eine E-Mail an uns an haiti@ndr.de oder schreibt's uns in die Kommentare. Danke, Michael, fürs Vorbeikommen heute.
Vielen Dank, Philipp, das war mir eine große Freude.
Und euch danke fürs Zuhören. Das sagen Marion von Klarenau, Hans-Christian Beseke und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.